TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Auf dem Fonds Professionell Kongress in Mannheim lief das Team von TBF herum mit einheitlichen Polos. Das allein ist noch nicht bemerkenswert, aber jetzt schon, denn die Aufschrift in Petrolfarben: What the hell? Allerdings geschrieben WATT, also die Einheit der elektrischen Leistung. Und was man damit sagen wollte, das erklären uns jetzt meine heutigen Gäste, Patrick Vogel und Thomas Pfeifle von TBF, mitverantwortlich für den TBF Smart Power. Herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, da zu sein. So sieht's aus.
What the hell? Also der Hinweis auf euren Vortrag, war das dann so eine Elektrotechnik-Vorlesung?
Nein, aber es war tatsächlich eine mit Hochspannung. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was eigentlich da draußen los ist. Denn die meisten Leute, die haben ja gerade aktuell so das ganze Thema rund um, oh, sind wir in der KI-Blase, ja, was bedeutet das und so weiter. Und da haben wir uns so ein bisschen mehr darin eingearbeitet von einem anderen Blickwinkel, sondern nicht darüber, okay, wie kann das denn jetzt monetarisiert werden, ja, von den ganzen Software-Gedanken da draußen, sondern was ist eigentlich das Hauptproblem der ganzen Hyperscaler? Darum ging's.
Was ist denn jetzt das Hauptproblem, die große Herausforderung? Also ich habe immer wieder gelernt, es geht um Strom, es geht um Strombedarf. KI treibt also nicht nur den Alltag, KI treibt nicht nur die Finanzmärkte in neue Dimensionen, sondern eben auch den globalen Strombedarf. Könnt ihr das irgendwie einordnen, wie viel Strom man da mehr braucht?
Ja, also der Punkt ist schon so, dass das den Strombedarf treibt. Jetzt hast du den globalen Strombedarf genannt. Das ist aber leider nicht so, dass es halt überall gleich ist, ja, sondern das Problem ist eher, dass die Hyperscaler ein Hyperlocal-Problem haben. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo meine Daten hingebe in die Cloud, sage ich mal, dann wabert das nicht so einheitlich über uns, sondern das liegt ja zentral dann in einem Rechenzentrum. Das Rechenzentrum da, wo halt die KI trainiert wird. Und das ist so deren Problem, ja, weil dieses Rechenzentrum dort, wo das halt ist, da braucht es unglaublich viel an Energie. Und da stehen wir erst am Anfang einer Reise und auf diese Reise, da haben wir versucht zu erklären, okay, da brauchen wir immer mehr lokale Energie, denn die meisten Leute, die das kennen, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Andreas, da ging es darum, was hat dieser ChatGPT-Moment denn eigentlich gebracht? Also ich brauche ja 10-mal so viel Strom für eine ChatGPT-Anfrage wie für eine Google-Anfrage. Aber weitergedacht sind wir da halt erst am Anfang der Reise.
Das ist so, weil ich meine, jeder von uns nutzt wahrscheinlich mittlerweile KI-Modelle. Das ist ja aber nicht alles, weil KI ist noch so viel mehr. Also allein, wenn wir mal drauf schauen, KI-Agenten. Viele haben vielleicht schon davon gehört, dass ein KI-Agent, der kann zugeschrieben werden auf bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aufgaben und die selbstständig erledigen. Wenn man jetzt einen KI-Agenten einsetzt, bestes Beispiel in Callcentern, dort kann man wirklich eigentlich ganz einfach skalieren, wie viele KI-Agenten ans Telefon gehen. Also wenn ich 10.000 Agenten haben möchte, dann muss ich halt mehr Rechenleistung zur Verfügung stellen als für 5.000. Und allein, wenn man solche KI-Agenten einsetzt, dann erhöht sich der Stromverbrauch nochmal um das Tausendfache. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, weil da kann man so langsam dann auch verstehen, was bedeutet das eigentlich, wenn Unternehmen in verschiedenen Sektoren, auch in denen sie arbeiten, KI richtig einsetzen. Das kann Marketing sein, das kann Vertrieb sein, das können kreative Aufgaben sein, also auch was Grafikdesign, Video angeht etc. Aber halt eben auch diese menschlichen Aufgaben, die bisher immer noch von einer einzelnen Person vielen Personen erledigt werden mussten, zum Beispiel ans Telefon gehen.
Aber was ist jetzt die besondere Herausforderung? Dass der Strombedarf steigt und Sicherungen rausfliegen, das heißt, jeder, der schon mal eine ordentliche Gartenparty geschmissen hat, da hast du einen Kühlschrank, da hast du eine Kaffeemaschine, dann macht da noch jemand Musik und Licht soll dann auch irgendwo noch sein und dann steckst du noch was an und dann bam, ist alles aus. Haben wir nicht die richtigen Ingenieure? Haben wir nicht die richtigen Leitungen? Haben wir nicht die richtigen Kraftwerke? Was steckt in diesem Begriff Energieinfrastruktur drin, die das Thema KI versorgen soll und die Hyperscaler?
Also da steckt vor allem etwas drin, was sich immer wieder auch ändert und sich immer wieder gerade weiterentwickelt. Wir sind quasi über den Moment hinaus, wo wir jetzt sagen, okay, wir sind am Anfang nur, ja, sondern ne, wir sind halt weiter als dieses einfach nur ChatGPT und wie wende ich die Agenten an, sondern es geht dahin, dass bei der Anwendung selber von KI wandert jetzt so langsam mein Rechenzentrum immer mehr Richtung Städte hin. Jensen Huang hat mal gesagt, der KI ist völlig egal, wo sie zur Schule geht. Das kann jetzt irgendwo in Texas sein, sage ich mal, wo ich neben mein Rechenzentrum Gaskraftwerke gesetzt habe. Dann ist das relativ egal. Das ist, das passiert dann halt dort vor Ort und alles ist gut. Wenn jetzt aber ich mehr und mehr KI anwende, ja, weil wir sehen ja, ne, JP Morgan wendet das an und Goldman und ne, die ganzen Banken, die sitzen ja jetzt halt nun mal nicht irgendwo in Texas, sondern die sitzen in den Städten drin. Also muss quasi mittlerweile nach und nach mein Rechenzentrum auch dahin gehen, damit das halt damit besser arbeiten kann. Jetzt kann ich aber den Städten nicht so einfach Gaskraftwerke aufbauen. Oh Wunder, selbst in den USA ist man so ein bisschen wie in Deutschland. Ja, das ist alles gut, aber bitte nicht in meinem Vorgarten. So, das heißt, da muss ich jetzt halt anders drüber nachdenken. Wie kann ich das dann machen? Wie kann ich mein Rechenzentrum in der Stadt mit Strom versorgen? Und das ist wichtig zu verstehen, dass das gleich geht jetzt noch mit einer anderen Entwicklung, dass innerhalb dieser Rechenzentren eine neue Architektur Einzug erhält. Ich mache das jetzt mal ganz, ganz einfach. Wir sind quasi von dem Schritt hin von den alten Hopper-Chips. Ne, das war so die erste Nvidia-Generation. Ja, wenn ich die gepackt habe in einen Serverschrank, ja, dann habe ich so eine Energiedichte in so einem Serverschrank. Das ist quasi ähnlich zu so einem Schnelllader von einem Auto. Das ist so, die ähnliche Kraft geht dann da durch. Wenn ich jetzt in die nächsten Generationen reingehe und mir überlege, was da gerade aufgebaut wird in den Städten, dann ist ein so ein Serverschrank, ja, so eine Energiedichte, ähnlich einer Schnellladesäule für einen LKW. Das ist so 1 Megawatt. Damit lade ich die quasi. Und Hopper war ich so bei um die 100 Kilowatt. Ne? Also das heißt, das ist jetzt nochmal mein Fuhrpark in der Stadt, der nimmt da ordentlich zu. So, dementsprechend wird da so ein bisschen umgebaut. Jetzt muss ich verstehen, alles klar, welche Aktie oder welches Unternehmen profitiert davon, beziehungsweise auch in der Stadt kann ich jetzt halt nicht mehr nur einfach so auf Gas setzen, sondern ich muss andere Lösungen haben oder ich muss ans Netz. Und wenn ich ans Netz ran muss, dann brauche ich quasi natürlich noch mehr Netzinfrastruktur dahinter. Das ist für uns eben wichtig zu verstehen, okay, das beinhaltet quasi, ne, wir brauchen halt mehr an Transformatoren, an Netzausbau und so weiter und so fort. Das beobachten wir gerade.
Ist das eigentlich weltweit ein gleiches Problem, was auch gleich angegangen wird? Ich hatte ja eingangs von dem globalen Strombedarf gesprochen. Oder gibt es Unterschiede Europa, USA, China?
Da gibt's ganz klare Unterschiede, weil ich meine, jeder von uns, der KI mal einsetzt, das sind meistens amerikanische Modelle. Also deutsche Modelle finden wir eigentlich gar nicht. Klar, es gibt einzelne französische zum Beispiel, Mistral, aber die spielen auf dieser globalen KI-Wiese eigentlich kaum eine Rolle. Das heißt, wir können natürlich klar sagen, USA ist einfach Player Number One. So haben wir es auch in unserem Vortrag zum Beispiel betitelt, weil die USA hat nicht nur die KI-Modelle, sondern die USA hat besonders halt auch den Rückenwind, was das ganze Thema angeht. Die haben den Rückenwind, was Technologie angeht, aber vor allem auch den Rückenwind, was die Infrastruktur und die Energie angeht. Man kann jetzt von Donald Trump halten, was man will, aber er ist halt Kapitalist und auch er hat verstanden, okay, mit KI kann man eine Menge Geld verdienen und dafür müssen wir aber die Energie klarkriegen. Das heißt, die USA hat auch einfach eine sehr einmalige Rolle, weil die USA verfügt natürlich über Gasressourcen, sie verfügt über große Flächen und sie hat halt einfach das Potenzial und vor allem auch das Geld im Hintergrund, um genau diesen Fortschritt voranzubringen. Bei uns in Europa zum Beispiel sieht es natürlich ganz anders aus. Gas war bei uns schon immer ein heikles Thema. Wir haben auch sonst nicht so viele Ressourcen. Wir haben auch nicht diesen großen Platz und die Flächen. Und wir haben nicht diesen politischen Rückenwind. Also wir hatten es ja auch schon mal von dem Fieldtrip, den wir nach Spanien gemacht hatten. Und dort hat auch der spanische Versorger erzählt, dass eigentlich Spanien wäre der perfekte Ort, um Datencenter zu bauen. Man hat die Fläche, man hat günstige Energie, man hat viel Solarenergie, man hat die Infrastruktur, die dort ist. Und vor allem, man hat die perfekte Bevölkerungsdichte dafür. Das einzige Problem ist, es dauert nur sehr, sehr lange, die Genehmigungen zu kriegen. Und die politischen Rückenwinde, die sind einfach nicht da. Und das unterscheidet das Ganze natürlich ganz stark. Und dann haben wir natürlich auch noch ein wichtiger Player, der gerade in den letzten Monaten stark aufgeholt hat, das ist China. China kannten wir alle spätestens seit dem DeepSeek-Moment im letzten Jahr. Mittlerweile ist aber China auch ein ernstzunehmender Gegner geworden, besonders für die USA. Und wie wir es liebevoll in unserem Vortrag betitelt haben, China ist im Streetfighter-Modus. Weil China kämpfen.
Und in was für Modus sind die Japaner? Sind dann im Samurai-Modus?
Die Japaner sind nicht im Samurai-Modus, aber auch typisch japanisch im Planungsmodus. Also Japaner waren schon immer bekannt dafür, sie setzen sich erst hin, durchdenken alles, planen alles. Aber wenn es geplant ist und auch vor allem der Zeitpunkt und die Ausführung klar ist, dann wird es auch so ausgeführt. Das heißt, wenn ein Projekt 5 Jahre verschlagt ist, dann dauert das auch 5 Jahre. Und genau das sehen wir jetzt eigentlich auch wieder, nur nicht auf der KI-Seite. Weil KI spielt in Japan eigentlich jetzt wenig die Rolle. Aber ein großer Unterschied, Japan hat im letzten Jahr eine neue Premierministerin bekommen. Und die ist ähnlich wie Donald Trump USA first ist die Japan first. Und die hat auch gesagt, Datencenter sollen überhaupt jetzt mal zurück nach Japan beziehungsweise überhaupt dort mal gebaut werden. Und dafür muss Japan natürlich auch die Strominfrastruktur aufbauen. Und Japan hat anders als die USA auch kein Gas zur Verfügung, so wie Deutschland. Was aber Japan hat, ist Atomenergie. Und das ging natürlich in den letzten Jahren nicht immer so gut in Japan. Allerdings kann man jetzt die Atomenergie sicher aufbauen. Und genau das sind auch Potenziale, die für uns natürlich interessant sind, weil wenn die Infrastruktur wieder aufgebaut werden muss, dann braucht man, wie Patrick erwähnt hatte, natürlich all die Komponenten auf der Energieinfrastrukturseite, die bei uns im Portfolio enthalten sind.
Patrick, du hattest erwähnt, die verschiedenen Chips oder Generationen von Chips, die ja immer leistungsfähiger werden, die vielleicht auch energiehungriger werden. Wie ist denn da jetzt die Entwicklung, wenn man über das Thema Energie nachdenkt? Man könnte sie ja leistungsfähiger machen, aber auch so in eine Art Energiesparmodus dann versetzen oder das auch mitentwickeln und hier optimieren.
Na, die werden auch effizienter, so ist es ja nicht, ja. Aber das Problem ist einfach, dass die KI-Modelle und das Training der KI-Modelle wird halt trotzdem komplexer. Ja? Also wenn du das so langfristig siehst, dann hast du schon, dass du so pro Jahr die Komplexität von einem KI-Modell nimmt so um das 5- bis 7-fache zu pro Jahr. Ja? Das ist schon eine Steigerungsrate, das findest du sonst eigentlich nicht so. Ja? Also zurückblickend, Einführung von Handys oder Photovoltaik, das Wachstum, das war alles unter einem 2-fachen Wachstum pro Jahr. Ne? Und aktuell bist du halt bei 5- bis 7-fach und das scheint auch nicht weniger zu werden. Und dementsprechend durch diese Effizienzgewinnung, die du hast eigentlich durch die Chips, ja, kannst du eigentlich nur runterkommen auf Energiewachstum, was du immer noch brauchst, auf ein 2-faches Wachstum. Mhm. Ja? Das heißt, du bist immer noch in einem exponentiellen Wachstum drin, was halt einfach schwierig ist. Aber genau deshalb kommt jetzt halt diese Vera Rubin-Plattform. Ja, das ist so die neue Generation von Nvidia, die kommt jetzt Ende des Jahres, komischerweise, ne, gleichzeitig mit dem Punkt, wo die ganzen CapEx auf einmal Zahlen so hochgehen, ja, wo es auf einmal heißt, ne, die großen Data Center, die gehen alle los Ende 26 und dann Richtung 27. Was ein Zufall. Und da sieht man schon, dass da umgestellt wird. Warum wird umgestellt? Ja, weil es alles physikalisch gar nicht mehr so möglich wäre, so hoch zu fahren, sondern es muss effizienter werden. Das ist das, was ich anfangs meinte mit der Architektur. Da wird ein bisschen was umgestellt und das ist umso wichtiger, da positioniert zu sein.
Jetzt hatte ich euch ja vorgestellt, als die beiden Experten, die verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind für den TPF Smart Power, über den hatten wir ja schon hin und wieder gesprochen. Jetzt angesichts der Weiterentwicklung der Entwicklungen eures Vortrages, habt ihr da mal nachgeschärft? Habt ihr Sachen oder Branchen mit aufgenommen? Habt ihr euch von Bereichen getrennt?
Also was wir gesehen haben, wo wir vorsichtiger wurden, ja klar, jeder versteht so langsam, alles klar, wir brauchen mehr Energie. Was dazu führt, dass auch die USA sowie China, was der Thomas schon gesagt hat, ja, die kriegen auch ein Energieproblem. Wenn die USA das so weitermacht, dann wird es da eher schwierig, dass die Energie exportieren. Also ganz klassisch die LNG-Terminals. Warum sollten sie das machen, wenn sie eigentlich vor Ort die Energie brauchen? So, das heißt, da haben wir ein bisschen drauf reagiert. Ja, das war da, das hatten wir nur in Randbereichen über Aktien, die dann so einen Teil da drin im Geschäftsmodell haben. Das haben wir eher reduziert und fokussieren uns eigentlich darauf, dass wir mehr und mehr quasi davon profitieren, wenn die rechten Zentren an die Städte drangehen. Ja, weil ich dann eben die andere Lösungen brauchen, die mehr Richtung Electrification gehen. Jetzt ist kein Geheimnis, was so in der aktuellen Berichtssaison auch berichtet wird.
Schönen Gruß an meine Compliance-Abteilung, aber das kann ja jeder nachlesen, was da draußen ist. Dann gucken wir uns einfach mal an, was für Book-to-Bill-Ratios da draußen gerade gemeldet werden. Da sehen wir nämlich, dass das alles gerade passiert. Also Book-to-Bill heißt, wie viele Aufträge kriege ich rein versus wie viel Umsatz mache ich eigentlich dann? Und da sehen wir, dass klar, jeder von uns hat verstanden, mittlerweile USA braucht Gas dafür, das ist primär schon mal ganz gut, aber die anderen Bereiche rund um Elektrifizierung, die überraschen halt immer mehr. Und das ist etwas, was wir ganz gut, denke ich, gesehen haben bei uns im Fonds, weil wir da quasi auch von profitieren können. Ganz klassisches Beispiel ist, wir hatten heute Morgen zum Beispiel eine Siemens Energy, die berichtet hat. Was haben die berichtet? Okay, wir haben gesehen, dass die im Gasgeschäft natürlich wieder Orders reinbekommen haben, haben aber auch sehr starke Orders in dieser Elektrifizierung reinbekommen. Das war Anfang der Berichtssaison schon ähnlich mit einer ABB. Ja, da haben wir auch schon Orderzuwachs gesehen. Heute nochmal in den USA auch Werte, die quasi in dem Elektrifizierungsbereich tätig sind, kommen auch nochmal rein. Das ist etwas, die wir aufgebaut haben in der letzten Zeit und das unterstützt unsere Performance ganz gut.
China im Streetfight-Modus, Japan im Planungsmodus und die USA im Wir sind die Ersten-Modus. What the hell? Voller Hochspannung, aber keine Elektrotechnik-Vorlesung. Dankeschön an Patrick Vogel und Thomas Pfeifle von TBF.
Dank dir vielmals.
Ciao. Vielen Dank. Ciao.
Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen beinhalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.